Stell dir vor, du sitzt im Gefängnis. Du willst unbedingt raus, um Weihnachten bei deiner Familie zu feiern. Und plötzlich macht dir ein Wärter ein Angebot. Freiheit gegen Luxuswaren. Du sollst auf Diebestour gehen. Designer-Sonnenbrillen und teure Parfums klauen. Im Tausch gegen Hafterleichterung. Ist das die dreiste Lüge eines Häftlings oder der größte Korruptionsskandal hinter Gittern seit Jahrzehnten?
Willkommen zu Hinter der Robe, der Justizpodcast. Mein Name ist Sascha, ich bin Richter am Landgericht.
Und mein Name ist Viktoria, ich bin Rechtspflegerin. Ja, Sascha, du hast ja regelmäßig Anhörungen in der Justizvollzugsanstalt. Was ist dein erster Gedanke, wenn du die Justizvollzugsanstalt betrittst?
Ja, ich finde es tatsächlich jedes Mal ein wenig beklemmend, wenn ich ehrlich bin. Dieses Gefühl beginnt für mich schon in dem Moment, in dem die Türen hinter mir zufallen oder ich merke, dass man sich nicht einfach frei bewegen kann. Natürlich weiß ich, dass ich nach der Anhörung wieder rausgehe, aber trotzdem bekommt man für einen ganz kurzen Moment ein Gefühl dafür, was Freiheitsentzug eigentlich ganz konkret bedeutet. Und genau deshalb finde ich Termine in der Justizvollzugsanstalt auch immer besonders. Man spricht dort nicht abstrakt über Haft, sondern sitzt direkt dem Menschen gegenüber, der gerade in diesem System lebt. Aber du warst ja auch schon in einer Justizvollzugsanstalt. Was war denn dein erster Gedanke, als du das erste Mal dort warst?
Ja, ich war während des praktischen Teils meines Studiums in der Justizvollzugsanstalt und durfte da einen Rechtspfleger bei seinen Anhörungen begleiten. Und ich weiß noch, dass ich völlig überrascht war, wie frei wir uns dort bewegt haben. Ich hatte die Vorstellung, dass wir in einen Raum gehen und dass dann die Gefangenen nacheinander zu uns geführt werden. Aber das war nicht der Fall. Wir sind da einfach über das Gelände gelaufen und haben die Gefangenen teilweise direkt an ihren Arbeitsplätzen aufgesucht. Und dabei ist schon ein sehr beklemmendes Gefühl, wie du es auch gesagt hast, aufgetreten. Aber nicht so in der Weise, dass ich irgendwie Angst hatte, weil es sind natürlich auch viele Justizvollzugsbeamten rumgelaufen, aber es war einfach überhaupt kein angenehmes Gefühl, in der Justizvollzugsanstalt zu sein.
Ja, und genau dieses etwas beklemmende Gefühl ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Geschichten aus dem Gefängnis ja sofort eine besondere Wirkung haben. Man weiß, hinter diesen Türen läuft ein Alltag ab, den die meisten von uns kaum kennen. Und in Euskirchen soll sich hinter diesem Alltag über Jahre hinweg etwas entwickelt haben, das jetzt die Staatsanwaltschaft beschäftigt. Angefangen hat unsere Geschichte aber gar nicht mit einer großen Razzia oder einem Korruptionsverfahren, sondern mit einem ziemlich gewöhnlichen Diebstahlsprozess in Düsseldorf. Dann starte doch mit dem Sachverhalt.
Das mache ich. Ein 52-jähriger Mann sitzt auf der Anklagebank im Amtsgericht Düsseldorf. Was auf den ersten Blick wie ein unspektakulärer Strafprozess aussieht, wird plötzlich zu einer Geschichte über mögliche Korruption hinter Gefängnismauern. Der Angeklagte soll in einem Geschäft eine Sonnenbrille im Wert von ungefähr 250 Euro gestohlen haben. Der Mann bestreitet die Tat nicht, er gesteht. Doch dann erklärt er, warum er die Sonnenbrille überhaupt gestohlen haben will. Der 52-Jährige sitzt zu dieser Zeit bereits in Haft. Einen Teil seiner Strafe hatte er zuvor in der JVA Euskirchen verbracht. Die JVA Euskirchen ist unter anderem eine Anstalt des offenen Vollzugs. Gefangene können dort unter bestimmten Voraussetzungen die Anstalt verlassen, zur Arbeit gehen oder Ausgang bekommen. Die Idee dahinter ist klar. Wer irgendwann wieder draußen leben soll, muss schrittweise lernen, mit dieser Freiheit umzugehen. Und genau diese Freiheiten sind für den Mann offenbar besonders wichtig. Er möchte raus. Vor allem möchte er Weihnachten bei seiner Familie verbringen. Aber nach seiner späteren Darstellung merkt er irgendwann etwas Merkwürdiges. Andere Gefangene sollen schneller Vergünstigungen bekommen als er. Mehr Ausgang, bessere Bedingungen, vielleicht auch die Aussicht darauf, früher in den offenen Vollzug zu kommen. Und irgendwann soll ihm ein anderer Häftling erklärt haben, wie das angeblich funktioniert. Nicht nur gutes Benehmen soll entscheidend sein, sondern auch, ob man bereit ist, etwas dafür zu tun. Der 52-Jährige behauptet, dass schließlich auch ein Mitarbeiter der JVA auf ihn zugekommen sei. Und dieser Mann soll ihm sinngemäß klargemacht haben, wenn du bestimmte Luxusartikel für mich beschaffst, können wir dir im Gegenzug bei Vergünstigungen entgegenkommen. Dabei soll es nicht um irgendwelche Kleinigkeiten gegangen sein. Gefragt gewesen seien teure Parfums, Sonnenbrillen bekannter Marken und andere hochwertige Gegenstände. Nach Medienberichten sollen Namen wie Gucci, Prada oder Ray-Ban gefallen sein. Auch eine Nintendo Switch soll dazugehört haben. Und nach der Schilderung des 52-Jährigen soll dabei auch klar gewesen sein, wie er an diese Sachen kommen sollte, indem er sie während seiner Ausgänge stiehlt. Der Vorwurf lautet also, ein Mitarbeiter der JVA soll ihn gezielt auf Diebestour geschickt haben. Er soll ihm, so behauptet der Mann, Vorteile in Aussicht gestellt haben, wenn er die gewünschten Gegenstände besorge. Mit anderen Worten, der Mann behauptet vor Gericht nichts weniger, als dass ein Justizbediensteter einen Gefangenen, dem man gerade ein Stück Freiheit gewährt hatte, dazu gebracht habe, genau diese Freiheit für neue Straftaten zu nutzen. Und genau das soll der 52-Jährige dann auch getan haben. Er geht auf Diebestour. Geschäfte werden für ihn zu Beschaffungsorten. Er nimmt Parfum mit, andere hochwertige Waren und am 22. November 2025 betritt er in Düsseldorf ein Geschäft und nimmt dort eine Sonnenbrille an sich. Auch diese Brille, so wird er Monate später behaupten, habe er nicht einfach deshalb gestohlen, weil er sie selbst haben wollte. Er habe sie beschaffen sollen. Für jemanden aus der Justizvollzugsanstalt. Doch dieses Mal geht etwas schief. Der Diebstahl wird entdeckt. Nur wenige Wochen später, Ende Dezember, wird der Mann erneut erwischt. Diesmal in Köln. Wieder soll es um einen hochwertigen Gegenstand gehen. Ein teures Parfum. Jetzt wird auch die JVA informiert. Und für den Häftling hat das unmittelbare Folgen. Mit den Freiheiten ist es vorbei. Er wird zurück in den geschlossenen Vollzug verlegt. Was zu diesem Zeitpunkt niemand außerhalb des Gefängnisses wissen kann, der Mann wird Monate später behaupten, dass ausgerechnet die Menschen, die eigentlich darüber wachen sollten, ob er verantwortungsvoll mit seinen Lockerungen umgeht, ihn zu diesen Straftaten gebracht hätten. Der Richter verurteilt den 52-Jährigen wegen des Diebstahls der Sonnenbrille zu 10 Monaten Freiheitsstrafe. Über die Wahrheit seiner Vorwürfe gegen die JVA wird in diesem Verfahren aber nicht entschieden. Denn die Mitarbeiter der JVA sitzen an diesem Tag nicht auf der Anklagebank. Und man könnte die Geschichte deshalb vielleicht als Schutzbehauptung eines Angeklagten abtun. Als Versuch, die Verantwortung für die eigenen Diebstähle zumindest teilweise auf jemand anderen zu schieben. Wenn da nicht etwas wäre. Denn als der Mann diese Geschichte im August 2026 erzählt, laufen gegen Mitarbeiter der JVA Euskirchen längst Ermittlungen. Und zwar nicht wegen irgendeines kleinen internen Verstoßes, sondern wegen des Verdachts, dass Gefangene über Jahre hinweg Vorteile bekommen haben könnten, wenn sie im Gegenzug zahlten oder andere Gegenleistungen erbrachten. Und damit war plötzlich klar, die Geschichte dieses 52-Jährigen könnte nur ein kleiner Ausschnitt von etwas viel Größerem sein. Ja, bevor wir uns jetzt anschauen, was dieser konkrete Vorwurf des 52-Jährigen strafrechtlich bedeuten könnte, müssen wir erst einmal schauen, was in der JVA Euskirchen zu diesem Zeitpunkt längst im Raum stand. Denn die Ermittlungen dort hatten schon Monate vorher begonnen und sie gingen deutlich weiter als nur um einzelne Gefälligkeiten für Gefangene.
Ja, da hast du recht. Der Ausgangspunkt war wohl ein Mobiltelefon, das schon Ende 2022 in einem ganz anderen Ermittlungsverfahren sichergestellt worden war, nämlich im Zusammenhang mit Drogendelikten. Auf diesem Handy fanden sich offenbar Hinweise, die die Ermittler auf Vorgänge innerhalb der JVA Euskirchen aufmerksam machten. Und daraus wurde dann kein kleiner Nebenkomplex, sondern eine ziemlich umfangreiche Ermittlung. Die Bonner Polizei richtete dafür sogar eine eigene Ermittlungsgruppe ein, die den Namen Anstalt trug. Über Monate hinweg wurde ermittelt, bis es schließlich im Mai 2026 zu einer großen Durchsuchungsaktion kam. Rund 210 Polizeikräfte waren dabei im Einsatz. Durchsucht wurden nicht nur Bereiche innerhalb der JVA, sondern auch mehrere Privatwohnungen und sogar ein Büro im Amtsgericht Euskirchen. Handys, Unterlagen und andere mögliche Beweismittel wurden sichergestellt. Im Mittelpunkt standen 8 Bedienstete der JVA und mehrere ehemalige Gefangene. Und der Verdacht lautete im Kern, bestimmte Gefangene sollen Vorteile bekommen haben, auf die sie jedenfalls nicht deshalb Anspruch hatten, weil sie sich besonders gut geführt hatten, sondern weil sie dafür etwas gegeben haben sollen.
Und mit etwas gegeben ist eben nicht nur Geld gemeint. Das ist ja gerade das Interessante an diesem ganzen Komplex. Bei dem 52-Jährigen, über den wir gerade eben gesprochen haben, sollen es nach seiner Darstellung eben Luxusartikel gewesen sein. In den anderen Ermittlungen geht es dagegen teilweise um direkte Zahlungen.
Ja, so ist es. Nach den bisherigen Ermittlungen sollen Gefangene gegen Geld, etwa Ausgang oder Hafturlaub bekommen haben. Außerdem sollen einzelne Bedienstete Gefangene vor Kontrollen gewarnt haben, zum Beispiel vor Durchsuchungen ihrer Hafträume. Und dafür soll es teilweise sogar eine Art regelmäßiges Modell gegeben haben. In den Berichten ist von regelrechten Schmiergeldabos die Rede. Also nicht ein Gefangener zahlt einmal etwas und bekommt dafür einmal eine Gefälligkeit, sondern wirklich regelmäßige monatliche Zahlungen im niedrigen dreistelligen Bereich. Und dafür soll dann beispielsweise die Warnung gekommen sein, wenn eine Kontrolle bevorstand. Aber selbst damit ist der Verdacht noch nicht vollständig beschrieben. Es steht nämlich auch im Raum, dass Anwesenheitsdaten nachträglich verändert worden sein könnten. Also vereinfacht gesagt, dass in den Unterlagen etwas anderes vermerkt wurde als das, was tatsächlich passiert ist. Wenn ein Gefangener jetzt zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt eigentlich wieder in der Anstalt hätte sein müssen, könnte eine solche Manipulation natürlich verschleiern, dass er tatsächlich länger draußen war. Und noch ein weiterer Vorwurf ist ganz interessant. Gefangene sollen teilweise mit Hilfe von Scheinadressen oder nur zum Schein angegebenen Arbeitsstellen so gesteuert worden sein, dass sie überhaupt in die JVA Euskirchen bzw. in den dortigen offenen Vollzug gelangen konnten.
Das heißt, wenn sich diese Vorwürfe bestätigen, ging es möglicherweise gar nicht nur darum, jemanden im laufenden Vollzug mal einen zusätzlichen Ausgang zu verschaffen. Man könnte schon viel früher angesetzt haben, nämlich bei der Frage, welcher Gefangene überhaupt dort untergebracht wird und welche Möglichkeiten er anschließend bekommt.
Genau, und das ist wirklich bemerkenswert. Und deshalb ist dieser Fall auch so viel größer als die Vorstellung, ein Beamter nimmt irgendwo einen Geldschein an und drückt dafür einfach mal ein Auge zu. Der Verdacht ist vielmehr, dass an ganz unterschiedlichen Stellen Einfluss genommen worden sein könnte. Bei der Unterbringung, bei Lockerungen, bei Kontrollen und möglicherweise sogar bei der Dokumentation dessen, wann ein Gefangener tatsächlich in der Anstalt war. Und wenn sich das bestätigen sollte, reden wir nicht über einen einzelnen Gefallen, sondern über den Verdacht eines ganzen Systems.
Und genau deshalb sollten wir uns jetzt einmal anschauen, wie solche Entscheidungen im Strafvollzug normalerweise getroffen werden. Denn Ausgang, Urlaub, offener Vollzug oder sonstige Lockerung sind ja nichts, was ein einzelner Bediensteter nach Lust und Laune vergeben darf.
Nein, ganz und gar nicht. Dahinter stehen feste Voraussetzungen und geregelte Entscheidungen. Wenn man versteht, wie das eigentlich laufen soll, versteht man auch erst richtig, warum die Vorwürfe in Euskirchen so schwer wiegen.
Dann lass uns genau da ansetzen und zunächst über den offenen Vollzug sprechen. Denn von außen klingt offener Vollzug schnell so, als wäre das einfach die mildere Form von Gefängnis mit ein bisschen mehr Freiheit. Aber tatsächlich steckt dahinter ja ein ganz bestimmtes Konzept. Kannst du uns das einmal erklären?
Ja, also offener Vollzug bedeutet nicht, dass jemand seine Strafe praktisch schon hinter sich hat oder sich frei bewegen kann, wie er möchte. Der Gefangene verbüßt nach wie vor eine Freiheitsstrafe. Der Unterschied liegt vor allem darin, dass die Anstalt deutlich weniger stark gesichert ist und dass Gefangene, die dafür geeignet sind, schrittweise wieder mehr Eigenverantwortung bekommen. Das hat einen ganz konkreten Zweck. Irgendwann endet die Strafhaft. Und wenn jemand nach mehreren Jahren von einem Tag auf den anderen aus einem vollständig geschlossenen System entlassen würde, wäre das für viele natürlich ein enormer Bruch. Der offene Vollzug soll deshalb dabei helfen, wieder ein geregeltes Leben außerhalb der Anstalt einzuüben. Zum Beispiel arbeiten zu gehen, soziale Kontakte zu pflegen oder sich um Dinge zu kümmern, die für die Zeit nach der Entlassung wichtig sind. Aber das heißt eben nicht, dass jeder Gefangene automatisch in den offenen Vollzug kommt. Es gibt Gefangene, die bleiben im geschlossenen Vollzug, bis sie aus der Haft entlassen werden.
Das heißt, vorher muss geprüft werden, ob man ihm diese zusätzliche Freiheit überhaupt zutrauen kann.
Ja, es geht vereinfacht gesagt immer um die Frage, besteht die Gefahr, dass der Gefangene die geringeren Sicherungen ausnutzt, um zu fliehen oder neue Straftaten zu begehen? Deshalb schaut man sich den einzelnen Gefangenen sehr genau an. Wie hat er sich bisher im Vollzug verhalten? Was ist das überhaupt für eine Straftat gewesen? Gibt es Hinweise auf Fluchtgefahr? Wie stabil sind seine Lebensverhältnisse? Hat er draußen eine Arbeit, Familie oder sonstige feste Strukturen? Und vor allem kann man verantworten, ihm mehr Freiheit zu geben. Das ist also keine Belohnung nach dem Motto, wer ein paar Monate brav war, darf jetzt mal raus. Es ist stets eine Prognoseentscheidung im konkreten Einzelfall.
Und wie unterscheidet sich der offene Vollzug von einzelnen Vollzugslockerungen?
Das ist eine gute Frage. Beides wird nämlich häufig vermischt. Der offene Vollzug beschreibt zunächst einmal die Form der Unterbringung. Und zu den sogenannten Vollzugslockerungen gehören etwa Ausgang, Urlaub, Freigang oder Langzeitausgang. Das heißt, ein Gefangener darf die Anstalt für eine bestimmte Zeit, zum Beispiel für einen Tag, verlassen. Das kann beaufsichtigt passieren oder auch ohne unmittelbare Begleitung. Es kann darum gehen, einer Arbeit nachzugehen, Behördengänge zu erledigen, die eigene Familie zu besuchen oder sich auf die Entlassung vorzubereiten. Lockerungen können auch aus dem geschlossenen Vollzug heraus gewährt werden. Und auch solche Lockerungen werden nicht einfach nach persönlichem Wohlwollen vergeben. Auch hier muss, wie beim offenen Vollzug, vorher geprüft werden, ob verantwortet werden kann, dass der Gefangene die Anstalt verlässt.
Das ist für unseren Fall ja ganz entscheidend, denn wenn einem Gefangenen gesagt worden sein soll, besorg mir etwas, zahl mir etwas und dafür bekommst du Ausgang oder andere Vergünstigungen, dann wird aus einer Entscheidung, die eigentlich nach gesetzlichen Kriterien getroffen werden soll, plötzlich ein persönliches Tauschgeschäft.
Genau, und das ist der Kern des Problems. Ein Justizbediensteter darf natürlich nicht sagen, ach, ich finde dich ganz sympathisch, deshalb bekommst du mehr Ausgang. Und erst recht darf er nicht sagen, wenn du mir etwas gibst, sorge ich dafür, dass du besser behandelt wirst. Zum Beispiel in den offenen Vollzug kommst. Vollzugsöffnende Maßnahmen werden nach gesetzlichen Vorgaben gewährt. Entscheidend ist also, ob sie im konkreten Fall verantwortet werden können und der Resozialisierung dienen. Sie sind keine persönliche Vergünstigung und erst recht keine Gegenleistung dafür, dass ein Gefangener einem Bediensteten etwas gibt oder besorgt. Wichtig ist, wie gesagt, solche Entscheidungen trifft nicht einfach irgendein einzelner Bediensteter nach persönlichem Ermessen. Je nachdem, um welche Lockerung es geht, gibt es innerhalb der JVA feste Zuständigkeiten und ganz konkrete Abläufe. Die Entscheidung muss geprüft und dokumentiert werden. Gerade bei weitreichenden Lockerungen soll dadurch sichergestellt werden, dass nach sachlichen Kriterien entschieden wird und nicht danach, ob ein Bediensteter jemanden besonders mag oder ihm einen Gefallen tun möchte.
Und dadurch versteht man auch, warum diese angeblichen Gegenleistungen so wertvoll gewesen sein sollen. Denn für jemanden, der im Gefängnis sitzt, kann ein zusätzlicher Ausgang eben etwas ganz anderes bedeuten als für uns draußen. Das kann heißen, die eigenen Kinder zu sehen, wie in unserem Fall Weihnachten bei der Familie zu verbringen oder auch nur ein paar Stunden nicht in der Anstalt zu sein. Oder eben schon viel früher überhaupt die Chance zu bekommen, in den offenen Vollzug zu wechseln. Wenn man über Monate oder Jahre eingesperrt ist, haben solche Dinge natürlich einen enormen Wert.
Absolut. Und genau deshalb entsteht auch ein enormes Machtgefälle. Auf der einen Seite steht der Gefangene, der diese Freiheiten unbedingt haben möchte. Auf der anderen Seite stehen Bedienstete bzw. die Anstalt, die über solche Maßnahmen entscheiden oder an diesen Entscheidungen zumindest mitwirken. Und wenn jemand diese Stellung tatsächlich dazu benutzt, sich Geld, Luxusartikel oder sonstige Vorteile verschaffen zu lassen, dann sind wir nicht mehr nur bei einem Verstoß gegen interne Regeln. Dann sind wir mitten im Korruptionsstrafrecht.
Dann schauen wir uns jetzt einmal an, was das strafrechtlich bedeuten würde, wenn sich die Vorwürfe tatsächlich bestätigen. Und hierfür unterstellen wir jetzt einmal, die Schilderung des 52-Jährigen stimmt.
Bei einem solchen Vorwurf landet man sehr schnell bei der sogenannten Bestechlichkeit. Wir haben auf der einen Seite einen Vorteil für den Bediensteten, Er bekommt etwas, auf das er überhaupt keinen Anspruch hat. Und auf der anderen Seite soll dafür eine konkrete dienstliche Entscheidung beeinflusst werden. Genau diese Verbindung ist entscheidend. Für die Bestechlichkeit reicht nicht allein, dass ein Amtsträger, wie jetzt der Bedienstete, irgendeinen Vorteil im Zusammenhang mit seinem Beruf bekommt. Der Vorteil muss die Gegenleistung für eine konkrete Diensthandlung sein, bei der der Amtsträger seine Dienstpflichten verletzt. Und genau das wäre bei unserem Fall naheliegend, wenn eine Lockerung gerade deshalb gewährt wird, weil der Gefangene Luxuswagen beschafft und nicht, weil die gesetzlichen Voraussetzungen für diese Lockerung ordnungsgemäß geprüft und bejaht worden sind. Dann wäre das vereinfacht gesagt das Geschäft Ware gegen pflichtwidrige Begünstigung im Vollzug.
Und genauso deutlich wäre es wahrscheinlich bei diesen angeblichen Warnungen vor Haftraumkontrollen.
Ja, sogar sehr anschaulich. Wenn ein Bediensteter sagt, du zahlst mir jeden Monat einen bestimmten Betrag und dafür sage ich dir vorher, wann dein Haftraum durchsucht wird, dann soll er gerade etwas tun, was er dienstlich nicht tun darf. Er verrät eine interne Kontrolle und ermöglicht dem Gefangenen womöglich noch, Drogen, Handys oder andere verbotene Gegenstände vorher verschwinden zu lassen. Wenn dafür Geld verlangt oder angenommen wird, passt das sehr deutlich in die Struktur der Bestechlichkeit. Vorteil gegen pflichtwidrige Diensthandlung. Und wenn sich ein solches Modell tatsächlich über längere Zeit wiederholt haben sollte, kann zusätzlich ein besonders schwerer Fall der Bestechlichkeit in Betracht kommen. Dann droht ein deutlich höherer Strafrahmen bei Amtsträgern wie den Bediensteten von 1 Jahr bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. Gerade Begriffe wie Schmiergeldabo oder Hinweise auf ein über längere Zeit laufendes System können dafür eine Rolle spielen. Aber auch hier gilt, solche Schlagworte ersetzen keine genaue strafrechtliche Prüfung. Entscheidend ist, was sich am Ende tatsächlich beweisen lässt. Also etwa Art und Umfang der Vorteile, die Dauer und Wiederholung der Zahlungen und gegebenenfalls auch, ob mehrere Personen arbeitsteilig zusammengewirkt haben.
Und wo liegt jetzt der Unterschied zur Vorteilsannahme? Denn das ist ja ein Begriff, der in solchen Fällen auch immer wieder fällt.
Der Unterschied liegt genau in der Pflichtwidrigkeit der Diensthandlung. Bei der Vorteilsannahme genügt vereinfacht gesagt, dass ein Amtsträger einen Vorteil für seine Dienstausübung fordert, sich versprechen lässt oder annimmt. Die Bestechlichkeit verlangt darüber hinaus zusätzlich, dass der Vorteil als Gegenleistung für eine pflichtwidrige Diensthandlung gefordert bzw. angenommen wird. Man kann sich das deshalb in 2 Stufen vorstellen. Bei der Vorteilsannahme heißt es eher, gib mir etwas dafür, dass ich dir in meiner dienstlichen Stellung entgegenkomme. Bei der Bestechlichkeit kommt hinzu, gib mir etwas und dafür verletze ich meine Dienstpflicht. Und bei den Vorwürfen aus Euskirchen geht es gerade vielfach um diese 2. schwerwiegendere Variante. Denn eine Kontrolle gegen Bezahlung zu verraten oder eine Lockerung bewusst entgegen den eigentlich maßgeblichen Kriterien zu verschaffen, wäre eben nicht mehr bloß eine wohlwollende Dienstausübung.
Das heißt aber auch, nicht jeder einzelne Vorwurf aus diesem ganzen Komplex muss automatisch Bestechlichkeit sein. Man müsste sich bei jedem Vorgang genau anschauen, was vereinbart worden ist und was der Bedienstete dafür tatsächlich tun sollte.
Ganz genau. Das ist juristisch auch sehr wichtig. Wenn beispielsweise Geld gezahlt worden sein sollte, damit ein Bediensteter einem Gefangenen allgemein wohlgesonnen ist, ohne dass eine pflichtwidrige Handlung vereinbart wurde, könnte man eher über die Vorteilsannahme sprechen. Wenn dagegen gesagt wird, zahl mir 200 Euro im Monat und ich warne dich vor jeder Kontrolle, dann haben wir eine ganz konkrete pflichtwidrige Gegenleistung. Und damit sind wir wieder bei der Bestechlichkeit. Und deshalb muss man bei diesem Ermittlungsverfahren jeden einzelnen behaupteten Tauschvorgang gesondert betrachten.
Und das Geschäft hat natürlich noch eine 2. Seite. Wenn der Gefangene das Geld zahlt oder die Waren liefert, ist ja nicht nur der Bedienstete strafrechtlich interessant, sondern eben auch der Gefangene.
Genau. Und da funktioniert das Gesetz im Grunde spiegelbildlich. Wir haben eben auf Seiten des Amtsträgers, also des Bediensteten, zwischen Vorteilsannahme und Bestechlichkeit unterschieden. Auf der anderen Seite, also bei demjenigen, der den Vorteil anbietet, verspricht oder tatsächlich gewährt, also der Gefangene, heißen die entsprechenden Delikte Vorteilsgewährung und Bestechung. Und auch hier hängt die Abgrenzung wieder davon ab, wofür dieser Vorteil eigentlich gedacht ist.
Dann nehmen wir wieder unseren Fall. Ein Gefangener gibt einem Bediensteten beispielsweise regelmäßig Geld, damit der ihn im Vollzug allgemein bevorzugt oder ihm wohlgesonnen ist. Es ist aber gar keine ganz bestimmte pflichtwidrige Handlung abgesprochen.
Dann wären wir auf der sogenannten Geberseite, also auf Seiten des Gefangenen, bei der sogenannten Vorteilsgewährung. Derjenige, der dem Amtsträger für dessen Dienstausübung einen Vorteil gewährt, kann sich damit strafbar machen. Und auch hier muss der Vorteil übrigens nicht tatsächlich schon übergeben worden sein. Das Gesetz erfasst bereits das Anbieten oder Versprechen. Wenn also ein Gefangener sagt, ich zahle dir jeden Monat 200 Euro, wenn du dich im Vollzug um mich kümmerst, dann kann das schon strafrechtlich relevant sein.
Und jetzt wird es wieder konkreter, also etwa, hier sind 200 Euro, dafür warnst du mich morgen vor der Haftraumkontrolle.
Dann sind wir bei der Bestechung. Denn jetzt wird der Vorteil gerade als Gegenleistung dafür angeboten oder gewährt, dass der Bedienstete seine konkrete Dienstpflicht verletzt. Das angebliche Kontrollabo wäre dafür ein ziemlich anschauliches Beispiel. Wenn ein Gefangener regelmäßig Geld zahlt, damit ein Bediensteter ihm verrät, wann sein Haftraum durchsucht wird, dann soll dieses Geld gerade eine pflichtwidrige Diensthandlung erkaufen.
Und bei den Luxusartikeln wäre es im Grunde ja nicht anders, ob der Gefangene jetzt Bargeld übergibt oder eine Sonnenbrille oder ein Parfum besorgt, ist für diese Frage doch erst einmal zweitrangig.
Ja, so ist es. Entscheidend ist nicht, in welcher Form die Gegenleistung erbracht wird. Wenn der Gefangene dem Bediensteten einen wirtschaftlichen oder persönlichen Vorteil verschafft und beide sich darüber einig sind, dass der Bedienstete dafür dienstlich etwas Bestimmtes tun soll, muss man sich ansehen, was genau vereinbart wurde. Geht es nur darum, sich die allgemeine Gunst des Bediensteten zu sichern, kann Vorteilsgewährung in Betracht kommen. Soll der Bedienstete dagegen für die Gegenleistung ganz konkret seine Dienstpflicht verletzen, etwa eine Kontrolle verraten oder Lockerungsentscheidungen pflichtwidrig beeinflussen, dann sind wir bei der Bestechung.
Das heißt, man kann sich das tatsächlich ziemlich gut als zwei spiegelbildliche Paare merken, wie du es auch gesagt hast. Also die Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung gehören zusammen und die Bestechlichkeit und die Bestechung gehören zusammen. Bei den ersten beiden geht es um einen Vorteil für die Dienstausübung. Bei den zweiten beiden kommt hinzu, dass eine pflichtwidrige Diensthandlung Gegenstand dieses Tauschgeschäfts ist. Und genau deshalb können in diesem Euskirchener Komplex, je nachdem, was sich bei den einzelnen Zahlungen, Warenlieferungen oder Absprachen tatsächlich nachweisen lässt, unterschiedliche Korruptionsdelikte eine Rolle spielen. Bei unserem 52-Jährigen kommt aber noch etwas dazu, denn nach seiner Geschichte bestand die Gegenleistung ja nicht einfach darin, dass er dem JVA-Mitarbeiter Geld aus der eigenen Tasche gegeben oder irgendwelche Sachen gekauft hat. Er behauptet vielmehr, dass der JVA-Bedienstete ihn gezielt auf Diebestour geschickt habe. Während seiner Ausgänge soll er also Sonnenbrillen, Parfum und andere hochwertige Sachen stehlen und anschließend abliefern. Und wenn das stimmt, stellt sich natürlich noch eine ganz andere strafrechtliche Frage, nämlich welche Rolle spielt dann eigentlich der JVA-Mitarbeiter bei diesen Diebstählen?
Ja, dann liegt eine Anstiftung zum Diebstahl vor. Der Gefangene begeht den Diebstahl zwar selbst, er geht in das Geschäft, nimmt die Sonnenbrille oder das Parfum und verlässt damit den Laden. Aber nach seiner Schilderung soll der JVA-Mitarbeiter ihn gerade dazu gebracht haben, diese Sachen zu stehlen. Genau das ist eine Anstiftung. Jemand ruft bei einem anderen vorsätzlich den Entschluss hervor, eine Straftat zu begehen. Und selbst damit wäre die strafrechtliche Prüfung noch nicht unbedingt zu Ende, denn wenn der Bedienstete den Gefangenen tatsächlich zum Diebstahl angestiftet hätte und anschließend genau diese gestohlene Sonnenbrille oder das Parfum von ihm entgegennimmt, kann zusätzlich noch eine Hehlerei in Betracht kommen. Hehlerei bedeutet vereinfacht gesagt, jemand verschafft sich eine Sache, von der er weiß, dass sie aus einer Straftat stammt. Typischerweise also gestohlene Ware. Oder hilft dabei, sie weiterzuverkaufen oder zu verwerten. Wichtig ist dabei, die Sache muss zuvor ein anderer durch eine rechtswidrige Tat erlangt haben. Wer selbst Täter oder Mittäter des Diebstahls ist, kann deshalb an derselben Sache grundsätzlich nicht zugleich Hehler sein. Für einen bloßen Anstifter gilt das aber nicht. Auch wer den Diebstahl angestiftet hat, kann sich die anschließend gestohlene Sache noch als Hehler verschaffen.
Ja, das ist unglaublich. wie viele Straftaten rund um diese Sonnenbrille denkbar sind. Aber jetzt kommen wir zu einem Problem, das über all diesen Überlegungen steht. Wir wissen bislang nämlich gar nicht, ob es diese Absprache tatsächlich gegeben hat, denn die ganze Geschichte stammt zunächst einmal von dem 52-Jährigen selbst. Und das ist schon eine etwas ungewöhnliche Situation. Wir wissen, dass er die Sonnenbrille gestohlen hat, das hat er eingeräumt, aber die entscheidende Zusatzgeschichte, dass ein Mitarbeiter der JVA ihn vorher dazu angestiftet haben soll, ist zunächst seine eigene Aussage. Die Frage ist also, wie viel ist so eine Aussage wert?
Zunächst einmal weder nichts noch automatisch alles. Man darf nicht sagen, der Mann ist ein Straftäter, also glauben wir ihm grundsätzlich nicht. So funktioniert die Beweiswürdigung nicht. Aber genauso wenig kann man sagen, er hat das vor Gericht erzählt, also wird das schon stimmen. Man muss seine Aussage überprüfen. Und dabei spielt natürlich auch eine Rolle, dass er ein eigenes Interesse an der Darstellung haben könnte. Wenn jemand vor Gericht erklärt, ja, ich habe gestohlen, aber ich habe das getan, weil ein JVA-Mitarbeiter mich dazu gebracht hat, dann präsentiert er sich damit zumindest in einem anderen Licht, als wenn er einfach aus eigenem Antrieb auf Diebestour gegangen wäre. Das macht seine Aussage nicht falsch, es ist aber ein Umstand, den man bei ihrer Bewertung berücksichtigen muss.
Gleichzeitig gibt es in diesem Fall aber ein Detail, das einen aufhorchen lässt. Denn nach dem Prozess hat die Staatsanwaltschaft Bonn erklärt, der Name des Mitarbeiters, den der 52-Jährige belastet haben soll, war den Ermittlern in diesem Zusammenhang bereits bekannt. Der Name des 52-Jährigen selbst dagegen offenbar nicht.
Und das ist ein interessanter Punkt. Es ist kein Beweis dafür, dass eine Geschichte stimmt. Das muss man ganz klar sagen. Aber für Ermittler ist es natürlich ein Ansatzpunkt. Denn wenn jemand unabhängig von den bisherigen Ermittlungen plötzlich einen Bediensteten benennt, der in diesem ganzen Komplex ohnehin schon aufgefallen ist, dann schaut man sich die Aussage selbstverständlich sehr genau an. Und dann beginnt die eigentliche Ermittlungsarbeit. Man würde zum Beispiel fragen, wie konkret ist seine Schilderung überhaupt? Kann er Gespräche wiedergeben? Nennt er Orte und Zeitpunkte? Kennt er Einzelheiten, die er eigentlich nur kennen könnte, wenn es diese Absprachen tatsächlich gegeben hat? Bleibt seine Aussage bei mehreren Vernehmungen im Kern gleich? Und vor allem, gibt es objektive Dinge, die dazu passen?
Also geht es nicht darum, ob man dem Mann glaubt oder nicht, sondern eher darum, was von seiner Geschichte man unabhängig überprüfen kann?
Genau, das ist meistens der viel spannendere Teil. Man kann zum Beispiel Kommunikationsdaten auswerten und schauen, ob es Kontakte gegeben hat. Man kann Dienstpläne, Ausgangszeiten und Vollzugsunterlagen mit seiner Darstellung abgleichen. Man kann prüfen, welche Bediensteten zu den fraglichen Zeiten überhaupt mit ihm zu tun hatten und wer an Entscheidungen über seine Lockerung beteiligt war. Und wenn er behauptet, bestimmte Gegenstände für jemanden beschafft zu haben, wird natürlich auch interessant, ob sich solche Gegenstände finden lassen oder ob es sonstige Spuren ihrer Übergabe gibt. Hinzu kommen mögliche Zeugen. Vielleicht hat ein anderer Gefangener etwas mitbekommen. Dann müsste man auch dessen Aussage überprüfen. Und in Euskirchen kommt noch etwas hinzu. Bei einer großen Durchsuchungsaktion im Mai 2026 wurden Mobiltelefone, Dokumente und weitere mögliche Beweismittel sichergestellt. Auch daraus können sich natürlich Erkenntnisse ergeben, die man mit der neuen Aussage des 52-Jährigen abgleichen kann.
Und vermutlich wird es besonders interessant, wenn sich Details seiner Geschichte bestätigen, die er eigentlich gar nicht aus der Presse kennen konnte.
Absolut, das wäre für die Bewertung einer solchen Aussage sehr wichtig. Denn je mehr Einzelheiten sich unabhängig bestätigen lassen, desto belastbarer kann eine Aussage werden. Umgekehrt gilt natürlich genauso, wenn zentrale Dinge objektiv nicht stimmen können, wenn zum Beispiel eine Person nachweislich gar nicht im Dienst war oder ein behauptetes Treffen nicht stattgefunden haben kann, dann kann das die Glaubhaftigkeit erheblich erschüttern. Deshalb ist dieser Satz der Staatsanwaltschaft, der von ihm genannte Mitarbeiter war uns bereits bekannt, zwar spannend, aber eben noch lange nicht das Ende der Beweiswürdigung.
Und damit ist eigentlich auch die Situation ganz gut beschrieben, in der wir gerade stehen. Der Diebstahl der Sonnenbrille ist real, dafür wurde der 52-Jährige auch verurteilt. Dass hinter diesem Diebstahl tatsächlich ein Auftrag aus der JVA stand, ist dagegen bislang eine Behauptung des Mannes. Aber es ist eine Behauptung, die in einen bereits laufenden, viel größeren Ermittlungskomplex fällt und bei der zumindest der von ihm genannte Mitarbeiter den Ermittlern offenbar ohnehin schon bekannt war. Und wenn sich solche Vorwürfe am Ende tatsächlich bestätigen, bleibt natürlich noch die Frage, was bedeutet das eigentlich für die betroffenen Bediensteten jenseits des Strafverfahrens? Denn bei Beamten endet die Sache ja nicht mit der Frage, ob sie sich strafbar gemacht haben. Gerade im Justizvollzug geht es zusätzlich darum, ob jemand überhaupt noch das Vertrauen besitzt, diesen Beruf weiter auszuüben. Und genau deshalb sind gegen die verdächtigen Bediensteten in Euskirchen auch Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Sie wurden außerdem suspendiert.
Das kann am Ende sehr weitreichende Folgen haben. Wenn sich tatsächlich bestätigen sollte, dass ein JVA-Bediensteter Geld, Luxuswagen oder andere Vorteile angenommen hat, um Gefangene zu bevorzugen, Kontrollen zu verraten oder Entscheidungen im Vollzug zu beeinflussen, dann reden wir nicht nur über eine einzelne Pflichtverletzung. Der Staat muss sich darauf verlassen können, dass ein JVA-Bediensteter seine Befugnisse ausschließlich nach Recht und Gesetz ausübt und nicht danach, wer ihm etwas dafür gibt. Gerade bei einem JVA-Bediensteten ist die Vertrauensfrage besonders sensibel. Er hat Zugang zu internen Informationen, kennt die Sicherheitsabläufe und wirkt an Entscheidungen mit, die für Gefangene enorm wichtig sein können. Bei schweren Korruptionsverstößen kann deshalb im äußersten Fall die Entfernung aus dem Dienstverhältnis stehen. Und für Beamte kann das noch eine besonders einschneidende Folge haben, denn mit der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis gehen grundsätzlich auch die beamtenrechtlichen Versorgungsansprüche verloren.
Ja, und damit sind wir eigentlich bei dem Punkt, warum dieser Fall über die einzelnen möglichen Straftaten hinaus so brisant ist. Denn eine JVA funktioniert nur, wenn alle Beteiligten darauf vertrauen können, dass die Regeln tatsächlich gelten, dass ein Gefangener Ausgang bekommt, weil die Voraussetzungen dafür vorliegen und nicht, weil er dafür bezahlt, dass eine Haftraumkontrolle ihren Sinn behält und nicht vorher gegen Geld verraten wird und dass die Dokumentation darüber, wer sich wann innerhalb oder außerhalb der Anstalt befindet, auch tatsächlich stimmt. Sobald sich einzelne Gefangene Vorteile erkaufen könnten, entsteht eben nicht nur ein Problem zwischen einem Gefangenen und einem Bediensteten, sondern es betrifft das gesamte System.
Ganz genau. Denn Korruption im Strafvollzug kann ganz unmittelbar die Sicherheit einer Anstalt gefährden. Wenn Kontrollen angekündigt werden, können Drogen, Handys oder andere verbotene Gegenstände vorher verschwinden. Wenn Anwesenheitszeiten manipuliert werden, kann im schlimmsten Fall niemand mehr zuverlässig nachvollziehen, wo sich ein Gefangener tatsächlich befindet. Und wenn Lockerungen nicht mehr danach vergeben werden, ob jemand dafür geeignet ist, sondern danach, wer zahlen oder etwas beschaffen kann, dann wird eine Entscheidung manipuliert, die ganz bewusst auch dem Schutz der Allgemeinheit dient. Und deshalb trifft Korruption an dieser Stelle einen besonders empfindlichen Bereich des Rechtsstaats. Denn der Staat entzieht Menschen hier ihre Freiheit und übt damit eine enorme Macht aus. Gerade dann muss gewährleistet sein, dass diejenigen, die diese Macht ausüben, selbst nach festen Regeln handeln und nicht käuflich sind.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Und genau deshalb wiegen die Vorwürfe in Euskirchen so schwer. Ob sie sich am Ende in jedem einzelnen Punkt bestätigen, müssen die laufenden Ermittlungen zeigen. Aber schon jetzt wird deutlich, wie schnell aus einzelnen vermeintlichen Gefälligkeiten ein Problem werden kann, das weit über eine einzelne JVA hinausreicht. Und jetzt würde uns auch eure Meinung dazu interessieren. Angenommen, die Vorwürfe bestätigen sich, würde so ein Fall etwas an eurem Vertrauen in die Justiz verändern? Oder sagt ihr, das wären einzelne schwarze Schafe und kein Grund, am ganzen System zu zweifeln? Schreibt uns das sehr gerne. Ihr findet uns auf Instagram unter Hinter der Robe.
Und vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit helft ihr uns, dass noch mehr Menschen unseren Podcast entdecken.
Und wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, beim nächsten Fall, beim nächsten Blick hinter die Robe.